möchte uns den Predigttext lesen. Wir finden den Text im Matthäus-Evangelium, dem ersten Buch des Neuen Testaments. Und wir gehen ganz ans Ende. Kapitel 28, die letzten Verse. Ich lese ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa und den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.
Ja, ich hoffe, ihr könnt mich alle verstehen. Ich grüße auch alle, die hier sind, ganz herzlich. Auch alle die, die im Livestream mit uns verbunden sind. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge bis ins Ausland hinein. Besonderer Gruß geht wieder mal an Claudia nach Berlin, an unsere beiden Silkes, einmal unsere Silke hier aus der Gemeinde, die wahrscheinlich jetzt zu Hause zuschaut, aber eben auch die andere Silke im Großraum Berlin, so nenne ich das einmal. Mit ihr habe ich jetzt mehrere Male telefoniert in Abständen und es ist immer so, dass sie mich tröstet und nicht ich sie trösten kann. Also Silke, es sind immer sehr gesegnete Gespräche, die wir haben. Nun, wenn wir den Predigttext, können wir den bitte nochmal einblenden, wenn wir das einmal uns anschauen, das ist der Urauftrag an die 12 ersten Apostel gewesen, die alle Juden waren. Und deswegen auch der Auftrag, der galt ja erstmal genau dieses: Das Volk Israel sollte den Gott Israels, den Gott der Bibel, unter der übrigen Bevölkerung bekannt machen. Aber Israel hat das nicht getan, sondern ganz im Gegenteil, sie haben einen anderen Messias erwartet, in einer anderen Form, als der Herr Jesus sich hier ihnen präsentiert hat. Aber es ist nicht so, dass sie das nicht hätten wissen können, denn die Schrift hat es an verschiedenen Stellen deutlich gesagt, dass der Herr Jesus genau so kommen wird, wie er gekommen ist, und dass er auch genau das tun wird, was er getan hat, und dass er daran als der wahrhaftige Gottessohn und Messias zu erkennen ist. Aber Israel hatte ein Stück weit eigene Vorstellungen, wie der Messias wirken sollte, nämlich mit militärischem Einsatz, dass er die Römer und so weiter vertreiben sollte. Und das ist ja nun nicht passiert. Und so hat Gott seine Gnade ausgeweitet und so ist die Möglichkeit der Errettung auch an die Nationen gegangen, das heißt an die übrigen Völker. Und da ist dann kein Volk ausgenommen und ist in diesen Rettungsplan Gottes nun voll mit einbezogen. Und jetzt ist es ein Irrtum, der aber leider manchmal sogar in den großen Kirchen, aber auch in vielen Gemeinden falsch verkündet wird, dass Israel von Gott verworfen sein würde. Das ist ein großer Irrtum. Israel ist und bleibt Gottes besondere, auserwähltes Volk. Er hat sie erwählt und die Aussage war, nicht weil du das größte und kostbarste Volk bist, sondern weil es das kleinste war und weil es seine souveräne Entscheidung war, dieses Israel zu erwählen. Und wir dürfen uns also freuen, dass Gott die Nationen mit in diesen Heilsplan einbezogen hat. Und es ist, also ich persönlich, wenn ich die Schrift recht verstehe, halte ich es für einen schwerwiegenden Fehler, Israel zu verwerfen oder negativ gegenüber Israel zu sein. Wir als Bibelgemeinde Hamburg haben hier auch die Menora, ein Zeichen dafür, dass wir uns sehr stark mit Israel verbunden fühlen, dass wir nicht alles für gut heißen, was das aktuelle irdische Volk Israel tut und auch gerade auf politischer Ebene, aber zu dem geistlichen Israel und zu dem Ursprung, zu dem es einmal wieder kommen wird, dazu müssen noch verschiedene Dinge passieren, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, möchte nur sagen, das ist der Missionsbefehl, den jetzt aktuell die weltweite wahrhaftige Gemeinde von Christusgläubigen ausführt. Und Israel wird diesen Dienst übernehmen und ihn dann auch segensreich ausführen, wenn die Christenheit, die wahrhaftigen Christen, die aus dem Geist Gottes heraus wiedergeborenen Menschen, zu Gott in den Himmel zurück, beziehungsweise der Herr Jesus sie abgeholt hat. Da haben wir in der letzten Predigtreihe, die ja noch nicht abgeschlossen ist, auch darüber gesprochen, dass es einen Zeitpunkt geben wird. Und wenn wir die Dinge richtig einordnen, die die Schrift gibt, und da hat es nichts mit menschlicher Fantasie zu tun oder was wir uns vorstellen, sondern wenn wir das, was uns in der Schrift vorhergesagt ist, richtig einordnen, dann sieht es sehr gut aus, dass vielleicht sogar die aktuell, und wie gesagt, ich lege hier keine Termine oder nenne irgendwelche Daten, aber wenn wir das richtig einordnen, die Schrift spricht an diesen Stellen bezüglich der Wiederkunft Jesu von Wehen, wie bei einer schwangeren Frau, die vorher eintreten werden. Und diese Wehen, die können wir jetzt deutlich sehen, die hat es zwar so schon gegeben, diese Wehen sind zum Beispiel Naturkatastrophen, werden eine die Klinke in die andere geben. Wir werden weltweit hören von Kriegen, von Kriegsgerüchten. Wir werden hören von einer sehr teuren Zeit, dass die Menschen kaum mehr die Dinge bezahlen können. Und so. Und alles solche aneinandergereihten Dinge, die hat es zwar immer schon gegeben, aber es waren Dinge, die haben sich auf ein Land bezogen oder auf ein Gebiet oder vielleicht mal auf einen Kontinent. Aber dass diese Dinge global, weltweit auf einmal geschehen, das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Aber wie gesagt, da stehen noch viel ganz andere Dinge drin. Und wenn wir das alles so sehen, dann sagen wir, ist die Chance recht gut, dass das bald geschieht, dass der Herr Jesus sichtbar kommt. Und die wahrhaft Gläubigen, die er kennt, nicht die sagen, wir sind Christen, wir sind getauft oder wir sind konfirmiert, sondern so wie die Schrift es sagt, die wirklich errettet und wiedergeboren sind, die wird der Herr Jesus zu sich holen. Und zu diesem Zeitpunkt wird dann Israel den weiteren Missionsdienst für eine festgesetzte Zeit noch einmal übernehmen. Also das noch einmal zu diesem ursprünglichen Missionsbefehl, wo es unten auch heißt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, da sehen wir das, und tauft sie, ist leider von den großen Kirchen auch falsch verstanden worden, da werden ja auch schon Babys getauft. Wir sehen in der Schrift, im Kontext der Schrift, im Gesamtzusammenhang, dass immer eine Abfolge geschehen muss. Das heißt, zuerst steht nämlich Macht zu Jüngern. Der Mensch muss erst eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Er muss sich als Sünder erkannt haben, muss um Vergebung gebeten haben. Und dann ist die Taufe kein Sakrament, wie die Kirchen es darstellen, dass es nötig ist, um in den Himmel zu kommen, sondern es ist ein Gehorsamschritt. Der Mensch, der wirklich erkannt hat, worum es geht und der diese Errettung durch Christus angenommen hat, für den ist es eine Ehre, sich auch in der Öffentlichkeit nun zu diesem Christus zu bekennen und auch vor der unsichtbaren Welt, die unsere Sinne nicht wahrnehmen können. Deswegen die Taufe, und zwar ganz untertauchen, das alte Leben stirbt und das Auftauchen, der neue Mensch aus Gott herausgeboren, diese neue Kreatur, geistliche Kreatur, das ist das, was bei der Taufe geschieht. Es ist ein Gehorsamschritt, es ist ein Bekenntnis zu Christus, zu Gott und zu seinem Wort. Aber die Taufe, wenn wir das richtig verstehen, ist kein Sakrament. Wir sehen das eben auch bei den Schächern am Kreuz. Daran sehen wir auch, wie dicht es manchmal sein kann, dass Menschen die Gnade Gottes annehmen und die anderen sind direkt daneben und sagen, nö, will ich nicht. Na, können wir bei den beiden Schächern genau sehen. Der eine sagt, wenn du Christus bist, wenn du also Gott bist, wenn das, was sie über dich erzählt haben, alles der Wahrheit entspricht, dann hilf dir mal selbst und uns gleich mit. Das ist dieses Typische, was bis heute in der Menschheit ist. Gott hat gefälligst nach unserer Pfeife zu tanzen. Und er muss das tun, was wir wollen und was wir für richtig halten. Sonst gibt es ihn nicht. Der andere, der hat ja zuerst auch noch solche Sprüche geklopft. Aber dann wahrscheinlich hatte er, das ist jetzt, das wissen wir nicht, es ist auch keine Mutmaßung, aber die Schrift in der Gesamtheit deutet auch, wenn das er schon mal etwas von diesem Jesus, der da jetzt neben ihm am Kreuz hing, gehört haben musste. Und jetzt hat er gesehen, auch die Kreuzesworte Jesu. Jesus hat ja da keine Predigt mehr am Kreuz gehalten. Aber das, was er sagte, das ist ihm durch und durch gegangen. Und dann hat er keine Konfirmation und auch keine Taufe mehr erhalten. Er hat nur noch gesagt, Herr, das war die Anerkennung der Hoheit, der messianischen Hoheit Jesu. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er wusste also auch, es geht danach weiter. Da ist ein Reich, was bereits existiert und in das alle gehen werden, die dieses Opfer vom Kreuz annehmen. Und was sagt der Herr Jesus da? Nee, komm, also erstmal noch bestimmte Dinge vorher, Sakramente erfahren. Nein, er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies, das heißt in meinem Reich sein. Ganz klar, Taufe ist wichtig als Bekenntnis- und Gehorsamschritt, aber sie ist kein Sakrament. Nun, das war der ursprüngliche Auftrag, den Gott durch alle Zeiten hindurch dem Volk Israel und danach auch seiner Gemeinde aufgetragen hat. Aber ihr Lieben, das ist jetzt auch gerade etwas für die, die schon begriffen haben, worum es in der Tiefe geht. Ich weiß nicht, wie es euch da manchmal geht, aber ich bin manchmal, wenn es um Evangelisation, um Mission, um die Weitergabe geht, ich bin da manchmal ein bisschen müde geworden. Ich bin da manchmal ein bisschen müde geworden. Und der Grund dafür ist unter anderem, dass es zwar immer wieder natürlich vereinzelt auch Menschen gibt, mit denen man über ihre Verlorenheit und über die mögliche Rettung durch Christus sprechen kann, aber der allergrößte Teil der Menschheit bis hin zur eigenen fleischlichen Familie, der Verwandtschaft oder von Freunden, der will davon nichts hören. Sie belächeln mich, sie belächeln uns, zeigen uns im Extremfall einen Vogel oder sie fühlen sich von uns genervt. Und ich frage mich dann wirklich selber oftmals, Kralli, warum tust du dir das an? Wenn sie einfach nicht hören wollen und für Zeit und Ewigkeit verloren gehen wollen, obwohl man es ihnen schon so oft gesagt hat, dann sollen sie das doch eben tun. Ich weiß, das hört sich für einen Ältesten, für einen Pastor jetzt katastrophal an, aber ich kann euch nur sagen, wie es manchmal in mir aussieht. Ja. Und gestern auch beim Missionseinsatz, Thomas war dabei, wollte jemand ein Traktat geben und er sagt dann, nee danke, ich bin nicht von hier. Ja. So. Und als ich vor kurzem wieder mal so wirklich so eine schwierige Phase durchlebt habe und solchen Gedanken ein wenig mehr Raum gegeben habe, als ich, so möchte ich es einmal sagen, eigentlich als Vorsteher einer Gemeinde vertretbar ist, da hat mich Gott in Christus durch seinen Geist doch, ich kann es nicht anders sagen, ein wenig zurechtgestutzt. Ich las in der Bibel und siehe da, was schlug ich auf? Das Buch des Propheten Jona. Ich habe tief dann durchgeatmet und habe gesagt, wie habe ich mich doch darin wieder einmal ganz klar wiedergefunden und wie konnte ich mich mit diesen Gedankengängen von Jona voll identifizieren. Jona, also ein Prophet, hatte von Gott einen Auftrag, er sollte in eine damalige Großstadt gehen, Ninive, 120.000 Menschen circa. Das müssen wir uns vorstellen wie heute Hamburg, Berlin oder München, so eine Großstadt. Und er sollte dort den Menschen sagen, in 30 Tagen hat Gott beschlossen, wird er die ganze Stadt platt machen. Und Jona hat gesagt, entschuldige, wenn ich das jetzt mal so leger sage, aber Luther hat schon gesagt, du musst so sprechen, dass die Menschen das verstehen und schau den Leuten, Luther hat es wirklich gesagt, nicht auf den Mund, Luther hat gesagt, schau ihnen aufs Maul. Jona hat dann gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, die sind das gar nicht wert, das sind ganz schlimme Leute da und da hat er das Weide gesucht. Er ist leider in die falsche Richtung gelaufen. Er ist aufs Schiff und hat die Flucht ergriffen. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich erzähle denen nicht, dass sie bald untergehen werden. Die sind es nicht mehr wert. Aber was hat Gott getan? Ich will das jetzt gar nicht erwähnen. Gott hat ihn eingeholt. Jona hat dann doch die Biege bekommen und ist dann in diese Stadt gegangen, hat gesagt, in 30 Tagen wird Gott euch hier alle auslöschen. Und das haben die Menschen dort getan. Bis hin in die Regierungskreise. Sie haben Buße getan. Sie haben tatsächlich erkannt, was sie da getan haben, auf welchem falschen Weg sie waren, und sie sind umgekehrt. Und als ich dann weiter darüber nachdachte, ob es noch mehr Personen in der Bibel gibt, die auch müde waren, die auch gesagt haben, was soll das alles? Da sind mir doch noch einige eingefallen. Der Prophet Elia zum Beispiel, das ist ja auch so ein wirklicher Glaubensheld, der hat gesagt, Herr, ich allein bin übergeblieben. Und dann sagt Gott, nee, du täuschst dich, Elia, da sind noch 7000 andere, die auch diesen ganzen okkulten Mist nicht mitgemacht haben. Du bist nicht alleine. Dann gibt es da einen Jeremia als Prophet, aber er hat auch die Klagelieder. Jeremia, es ist ein Buch der Bibel. Da macht er sich auch Luft. Das heißt wirklich, dieses Buch heißt Klagelieder. Der Prophet Jesaja spricht in 53,1 davon, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Die sind auch mutlos geworden. Das war für mich dann ein großer Trost und eine Stärke. Auch der Apostel Paulus hat diesbezüglich seine Erfahrungen gehabt. Ich möchte mir mit euch einmal einen kurzen Katalog anschauen. Schau mal, 1. Korinther 11, das ist der Brief, der erste Brief, eigentlich ist es der zweite, aber der erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, im 11. Kapitel, die Verse 23 bis 28. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus, das ist falsch, da wollte ich gar nicht hin. Aber das wird wieder an mir liegen. Dann ist es wahrscheinlich der zweite Korintherbrief. Das passiert mir auch immer wieder. Ich glaube, ich wäre auch schon senil, dass ich die Sachen nicht richtig aufschreibe. Das wird wahrscheinlich 2. Korinther 11 wird es sein. Genau, es ist der 2. Korintherbrief. Dann lese ich es euch. Ihr müsst mir glauben, dass es da steht, oder schlagt am besten eure Bibeln auf. 2. Korinther 11, Abvers 23. Sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin es noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden. War weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge, weniger einen, empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das ist wirklich so ein Katalog. Das wäre schön gewesen, wenn ich das richtig aufgeschrieben hätte, dass wir das hätten hier mal gesehen. Das alles hat ein Apostel Paulus durchlebt. Warum? Weil er ich-süchtig war oder geltungssüchtig war? Nein, sondern weil Gott ihm diese Liebe ins Herz gegossen hatte, den Menschen zu predigen, dass sie verloren sind und dass sie Rettung brauchen. Deswegen hat er das alles auf sich genommen. Und wir überlesen das gleich. Alleine dieses 2x40 Schläge weniger 1, das ist Auspeitschen, das ist nichts anderes. Aber auch heute, warum lassen sich bis heute wirklich wahrhaftige Christen verfolgen und foltern bis hin zum Märtyrertod? Auch das ist ein Zeichen, das wird vor der Wiederkunft Jesu vermehrt zunehmen. Und wenn wir richtig in die Welt schauen, auch auf den Verfolgungsindex, das nimmt schrecklich zu. Die christliche Verfolgung ist weltweit die größte und schlimmste. Also warum haben sich die Propheten und Apostel das alles angetan? Warum mache ich das und warum machst du das, der du den Herrn Jesus schon kennst? Und die ehrliche Antwort darauf kann eigentlich nur lauten, aus Dankbarkeit gegenüber Gott, weil ich weiß, wovon er mich erlöst hat und was ich einmal für ein schlimmer Finger war. Und das kann ich euch hier an dieser Stelle sagen, wenn Gott jemanden wie mich geknackt hat und überwunden hat und durch seine große Liebe und Gnade verändert hat, dann ist das bei jedem von euch auch möglich. Die Antwort kann nur sein, aus Dankbarkeit und der sogenannten Agape-Liebe, das heißt diese Retterliebe. Und das ist dann tatsächlich, wenn ich manchmal mir einer begegnet, wo ich sage, da wäre jetzt auch mal so ein kleiner Rumpler in das Genick ganz angebracht, dass ich dann sage, aber er ist ein verlorener Mensch, Herr. Das muss ich mir dann auch wirklich vor Augen führen, dass er ein Verlorener ist. Und dass der Herr Jesus selbst am Kreuz noch gesagt hat, als sie ihm die Nägel durchs Fleisch getrieben haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das war ja einer der Kreuzesworte, was hinterher auch der römische Hauptmann, das heißt, der diese Kreuzigung geleitet hat, am Ende überwunden hat, dass er gesagt hat, dieser ist wahrhaftig der Sohn Gottes gewesen. Nicht, weil er jetzt vom Kreuz gestiegen ist und da große Wunder getan hat, sondern was er am Kreuz eben getan hat. Das war so außergewöhnlich, das konnte kein Mensch tun, das konnte nur Gott tun. Aus Dankbarkeit und dieser Retterliebe. Und das möchte Gott eben auch den anderen Menschen kundtun. Er schreibt in 2. Petrus 3,9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche, das heißt wie die Menschen, das für eine Hinauszögerung halten, dass sie immer sagen, ja komm, hört auf, ihr erzählt schon 2000 Jahre, der Herr Jesus kommt wieder. Ist er gekommen? Nein. Das ist keine Hinauszögerung, sondern es ist wirklich die Liebe und die Güte Gottes, die sagt, er möchte, dass so viele wie möglich gerettet werden und nicht den Gang in die Verdammnis antreten müssen. Sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass wirklich jeder den Raum zur Buße findet. Und auch für uns, wir wissen ja, das ist keine Pflicht, es ist so eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht, dass wir, die wir das schon erfahren haben, sehen wir das immer noch so, dass es eine Ehre ist, dass Gott uns als Botschafter an Christi Stadt einsetzt. Nicht dieser, du musst das tun, sondern es ist eine Ehre. Na, wenn ich dann oft sehe, Menschen stehen da, kriegen das Bundesverdienstkreuz und da gibt es tatsächlich auch welche, die das Evangelium verkünden, die haben das Bundesverdienstkreuz angenommen. Ich kann das nicht verstehen. Weil eigentlich hätten sie sagen müssen, das können sie an das Kreuz von Golgatha heften, ihr Verdienstkreuz. Denn ich hab doch nur das getan, was ich selber erfahren habe. Und nicht aus Pflicht, sondern aus der Dankbarkeit heraus. Hesekiel 33, es ist ein Buch aus dem Alten Testament. Und da schreibt er schon, nun habe ich dich, o Menschensohn, also den Propheten Hesekiel, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Und das ist immer wieder auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen lernen, aus dem Alten Testament zu sehen, was ist ausschließlich für das Volk Israel gültig und was dürfen, ja was müssen wir eben auch auf die Gemeinde übertragen. Weil wir, der unedle Ölbaum, ja in den edlen Ölbaum in Israel eingepropft ist. Deswegen gilt es geistlich, das kann uns nur der Geist Gottes aufschließen, müssen wir feinsäuberlich unterscheiden, was ist ausschließlich eine Verheißung, die nur Israel gilt und was muss man auf die Gemeinde übertragen. Das hier müssen wir bezüglich der Mission eindeutig auf die Gemeinde mit übertragen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben und du sagst es ihm nicht, das ist jetzt wie auch Jona Ninive sagen sollte, in 30 Tagen werdet ihr untergehen, und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut, das heißt die Verantwortung dafür, will ich von deiner Hand fordern. Das heißt von den damaligen Propheten und heute von uns, die wir das den Menschen sagen könnten, aber meinten, wir müssten einfach, ich sage das mal wieder so leger, die Schnauze halten. Wenn du aber, das heißt, wenn der Mensch, der gerettet ist, wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Das heißt, Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Du aber hast deine Seele, das heißt, du aber hast das, was ich dir aufgetragen habe, getan und gerettet. Und du Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes, den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten an dem Tag, da er sich versündigt, und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird an dem Tag, an dem er sündigt. Ein bisschen schwer zu verstehen vielleicht, ich erkläre euch das einmal. Zu diesem Zeitpunkt war es so, Christus war ja noch nicht auf der Welt. Christus war noch nicht gestorben. Und hier war es jetzt so, dass das Volk Israel an bestimmte Opfer gebunden war, um ihre Sünden, um ihre Fehler vor Gott zu bereinigen. Das musste der Hohepriester tun, aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Aber es heißt, an dem Tag, wo die Juden das nicht mehr tun würden, würde Gott sie wie Heiden betrachten. Für die Heiden steht hier, an dem Tag, wo sie erkennen, den Gott Israels anerkennen und sich unter sein damaliges Gesetz gestellt und gefügt haben, hat Gott ihnen genau die Gerechtigkeit zugerechnet, die er damals dem Volk Israel zugerechnet hat. Dies Ganze hat sich allerdings, das war der alte Bund, es gibt einen neuen Bund, der begonnen hat mit der Geburt Christi. Jetzt will Gott keine Opfer mehr, auch nicht von Israel, sondern das Einzige, was zählt, ist das Lamm Gottes, so wird Christus bezeichnet. Er hat es am Kreuz getan. Es brauchen keine Tiere mehr geopfert werden. Das war alles, hat früher mal ein Pastor gesagt, den ich sehr schätze, ein Sündigen auf Kredit sozusagen. Jetzt ist Christus der, zu dem wir gehen können. Er ist der sogenannte Hohepriester, der alle Zeit da ist und uns vor dem Vater vertritt. Wir gehen zu Gott über Christus und erhalten Vergebung. Und das ist das, was wir den Menschen immer wieder sagen sollen. Das ist das, was damals schon dem Propheten Hesekiel aufgetragen wurde. Das geht noch ein Stück weiter, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Und dann eine Aufforderung an uns. Wir wissen doch wirklich, dass uns auch immer wieder Menschen begegnen mit tiefem Hass bis hin zu tätlichen Angriffen. Aber die ewige Verdammnis, wirklich die Hölle an dem Ort, der ja nicht für den Menschen, sondern für den Teufel geschaffen ist, wo er auch einmal auf immer und ewig mit allen Dämonen schmoren wird, diesen Ort, den wünschen wir doch selbst unserem schlimmsten Feind nicht, oder? Wir als Menschen, die die Vergebung Gottes durch Christus erfahren haben. Der Herr hat eben am Kreuz dieses "Es ist vollbracht" und "Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun", eben auch für die Schlimmsten gesprochen. Und wir haben ja immer, ich bin da auch nicht frei von, manchmal so diese Sünden in Kategorien zu teilen. Das sind ganz schlimme Sünden, die sind weniger schlimm. Dann gibt es ja so Bagatellsünden, meinen wir Menschen. Nein, jede Sünde, jede einzelne Sünde trennt von Gott. Und deswegen am gefährlichsten leben eigentlich die Menschen, die sagen, oh, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Wenn ich da andere mal als Maßstab nehme, so schlecht bin ich gar nicht, dann wird Gott sicherlich mal ein Auge zudrücken. Tut mir leid, ich muss euch da enttäuschen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, Gott drückt überhaupt kein Auge zu. Das kann er nicht, weil er heilig ist. Und schaut mal, nochmal eine Bibelstelle. Da fehlt wieder eine. Oh, es ist okay. Die Bibel, die Menschen können es nicht verstehen. 1. Korinther 2, Vers 14, da steht, der natürliche Mensch, das heißt also der Mensch, der nicht aus dem Geist Gottes heraus zu einer neuen innerlichen geistlichen Kreatur geworden ist, der kann es gar nicht verstehen. Und darum sind wir, die wir das erfahren haben, und Markus hat das vorhin gesagt, wir sind ja nicht schlauer als die anderen, sondern Gott hat es uns eben durch seinen Geist offenbart. Es muss geistlich verstanden werden. Und wir sind dann dazu berufen, dieses, was Gott uns an Verständnis gegeben hat, den anderen immer wieder in einer ansprechenden Art und Weise. Und damit meine ich nicht immer nur dieses Zurückhaltende, dieses Ängstliche. Warum? Ihr müsst euch mal ab und zu Es gibt so ein bestimmtes, wie sagt man, so ein Bild in der Anzeige, wie nennt man das noch? Wenn man irgendwo ein Plakat hat, da ist ja wenn da ein Bild drauf ist, das nennt man, bitte? Naja, es ist, ja, Matze Koch, der hat ein Bild, da steht da im Tarnanzug mit Bart und dass er sagt, Christen sind keine Schwächlinge, keine Angsthasen. Und da hat er recht, wir müssen uns doch wegen unserer Botschaft nicht schämen und nicht verstecken. Und deswegen, es muss geistlich verstanden werden. Und wir erklären es den Menschen immer wieder, wie es in Gottes Wort steht. Aber wie gesagt, manchmal werden wir eben dabei auch ein wenig müde. Es ist und bleibt aber unser bleibender Auftrag, es der Menschheit immer wieder geduldig zu erzählen und ihnen zu erklären, selbst wenn sie uns doch immer wieder für verrückt erklären und uns dabei belächeln. Menschen ohne Gott, die also Christus, die die heilige Dreieinigkeit Gottes nicht erkannt haben und es auch nicht glauben, die haben oftmals ein völlig falsches Gottesbild. Die haben ein völlig falsches Gottesbild. Gott ist der alte Mann mit langem Bart, der kriegt immer alles auf die Reihe und keine Ahnung. Wir kommen am Ende ja doch alle in den Himmel. Aber dass die Menschen so ein falsches Gottesbild haben, das ist leider, und wir müssen das sagen, zu einem großen Teil sind die großen Volkskirchen und die liberal-christlichen Gemeinden zumindest daran mitschuldig. Das muss man ganz klar einfach so sagen. Ohne, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich bin Herr wichtig und diese Gemeinde ist die einzig richtige und alle anderen sind falsch. Auf keinen Fall. Aber sie erzählen den Menschen, ich habe das vorhin schon erzählt, von kirchlichen Sakramenten, die also dazu führen würden, die notwendige Gerechtigkeit bei Gott zu bekommen. Ob das jetzt die Taufe, die Konfirmation, Kommunion, Eucharistie bis hin zu Ablasshandel und der Lehre über die Allversöhnung, dass am Ende trotzdem jeder in den Himmel kommt. Und jetzt mal eine Frage an uns alle. Wann habt ihr das letzte Mal einen hohen Würdenträger, also ich rede jetzt wirklich nicht von Priestern, sondern ich rede von Bischöfen, von Kardinälen, von Päpsten, also von richtig großen Würdenträgern. Wo habt ihr das letzte Mal oder habt ihr überhaupt schon mal jemanden von diesen Menschen darüber predigen hören, dass der lebendige Gott der Bibel zwar ein liebender Gott ist, aber dass sich trotz dieser Tatsache jeder Mensch ohne Glauben an das versöhnende Opfer Christi sich auf dem direkten Weg in die Verdammnis befindet? Wann habt ihr das gehört, dass ein hoher Würdenträger einer Kirche das jemals gepredigt hat? Aber das ist das, sie als Hirten, wozu sie berufen sind. Sie sind nicht dazu berufen, die meisten von ihnen, bitte nicht falsch verstehen, aber die meisten von ihnen, weil ich auch sehen, sind wohlgenährt, sie scheinen wenig Bewegung zu haben, viel zu sitzen. Ne? Und dann, die Bibel gibt uns da ein Beispiel, auch in Form der Pharisäer. Das waren die damaligen Würdenträger, würden wir sagen, des Volkes Israel, wo der Herr Jesus dann deutlich sagt, schaut mal, das, was sie euch sagen, ist okay, aber nicht, wie sie handeln. Nee, umgekehrt. Ich darf das nicht durcheinander kriegen. Sie sollen sich kein Beispiel an ihnen nehmen, weil sie Heuchler waren. Das heißt, sie lassen sich auf den Märkten gern grüßen, sie sitzen bei Festen gerne oben an und haben immer die besten Positionen und so weiter. Und ne, Herr Wichtig und Herr Oberwichtig. So, und aber dass sie den Menschen wirklich die rettende Botschaft gesagt haben, nein, ganz im Gegenteil, sie waren ihnen eher im Weg. Und das ist ja das, was der Herr Jesus bei ihnen verurteilt hat. Also ihr seid eigentlich Hindernisse für sie. Und so sehe ich leider auch viele große, ist vielleicht nicht alle, ich kenne ja auch nicht alle, aber denen ich begegnet bin und was ich so über sie sehe, sind sie den Menschen im Weg. Sie vermitteln den Menschen ein völlig falsches Gottesbild und die ursprüngliche Botschaft des Evangeliums predigen sie gar nicht. Nun, ihr Lieben, wie ich bereits erwähnt, ich kann da auch immer nur wieder von mir sprechen. Ich bin da manchmal einfach ein wenig müde. Auch, dass die Menschen, oftmals bin ich so traurig darüber, dass die Menschen einfach nicht begreifen, dass sie so vieles als vermeintliche Niederlagen ansehen, und bezeichnen, die in Wahrheit große Siege sind, zumindest für die, die die Gnade in Christus angenommen haben. Diese Menschen, die einfach die Gnade Gottes noch nicht angenommen und erkannt haben, sie erkennen einfach nicht, dass es jedes Mal einen großen Sieg darstellt, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes, also nicht durch unsere menschliche Kraft, aber dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes unsere, die Bibel spricht von Fleisch, also auch wir sind ja noch in einem menschlichen Körper natürlich, dass wir unser Fleisch, unsere Begierden, das eigene Ich, Markus hat das angesprochen, dass wir das überwinden, indem wir nicht immer das tun, was wir als Menschen menschlich für gut und richtig halten, sondern was hier in Gottes Wort steht. Und dass wir immer wieder hoffentlich auch bereit sind, die Konsequenzen dafür zu übernehmen. Denn die Zeit, auch heute, zeigt, dass das immer mehr Konsequenzen mit sich bringen wird. Es ist auch heute schon ein großes Problem, dass die Bibel sagt, ich will das jetzt nicht hochhalten, ich nur mal ein Beispiel, ich versuche ja auch immer, das ein bisschen beispielhaft darzustellen. Wenn du heute sagst, in der Bibel steht, dass praktizierte Homosexualität ist vor Gott ein Greuel. Du sollst nicht liegen, die Männer sollen nicht liegen bei einem Mann wie bei einer Frau. Und es gibt noch viele andere Stellen, die da noch viel deutlicher sind. Und da gibt es auch keine Toleranz von der Schrift und von der Bibel. Nun ist es so, dass Gott natürlich auch für den Homosexuellen bezahlt hat, aber das, was er tut, ist für Gott abscheulich. Und er möchte, dass er das nicht tut. Und wir haben das auch erlebt, wenn Menschen, die homosexuell sind, wirklich auch die Gnade in Christus erkannt und angenommen haben, dann war das nicht so, wenn wir jetzt von homosexuellen Männern, ich habe das selber erlebt, dass sie sofort gesagt haben, ach, ich liebe alle Frauen. Nein, so war das natürlich nicht. Aber was war, sie wurden wirklich innerlich verändert, dass sie erstmal von praktizierenden Homosexuellen zu nicht praktizierenden Homosexuellen geworden sind. Nicht, weil irgendjemand sie gezwungen hat. Das war eine Erkenntnis, die da war. Und ob sie jemals wieder wirklich dem anderen Geschlecht zugetan werden, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht meine Sache. Aber ein Fakt ist, wenn wir diese Dinge ansprechen, und auch wir müssen sie auch ansprechen, dann ist das heute schon zum Teil recht strafbar. In anderen Ländern sind schon Pastoren dafür in den Knast gewandert. Und dann geht es darum, was sind wir bereit, an Konsequenzen auf uns zu nehmen? Ich rette mich manchmal heute noch so ein bisschen rüber, indem ich sage, in der Schrift steht geschrieben, Homosexualität ist Sünde. Und in Deutschland toleriert man das noch, indem man sagt, naja, er zitiert ja die Schrift. Aber das wird immer dünner, das Eis. Und da gibt es viele andere Gebiete, wo wir heute als Glauben, wahrhaftig gläubige und praktizierende Christen unter Druck gesetzt werden, da müssen wir aufhören. Aber die Frage ist dann, was sind wir bereit? Wollen wir Gott mehr gehorchen oder den Menschen? Nun, Menschen, die Gott ablehnen, erkennen nicht, dass es ein Sieg ist, wenn wahrhaftige Christen vergessen und vernachlässigt werden oder sie zu Unrecht völlig schlecht und miserabel behandelt werden, sie sich aber dennoch in Demut darunter beugen, dass das falsch verstanden wird als Schwäche und als Schwächlinge, so sieht es zum Beispiel der Islam, sondern es ist ein großer geistlicher Sieg, dass wir es durch Gott immer wieder schaffen, uns hier auch manchmal fertig machen zu lassen und dabei trotzdem demütig zu bleiben und nicht immer gleich mit körperlicher Gewalt reagieren. Menschen ohne Gottes Geist erkennen nicht, dass es ein Sieg ist, wenn es durch die Gnade Gottes und seine Kraft wahrhaftigen Christen möglich ist, auch bei Beleidigungen, bei Demütigungen, bei körperlichen Angriffen, dem anderen trotzdem in Sanftmut auf der Grundlage der selbsterfahrenen Liebe Gottes zu begegnen. Menschen ohne Gott erkennen nicht, dass es ein großer geistlicher Sieg ist, wenn wahrhaftige Christen bei Zurechtweisung, Beschwerden oder auch wenn sie getadelt werden, sich nicht sofort um jeden Preis versuchen zu rechtfertigen und wieder zu sagen, sie sind die Größten und Besten, sondern stattdessen lieber die Dinge ein Stück weit ertragen. Und sie begreifen auch nicht, dass es einen großen geistlichen Sieg bedeutet, wenn wir nicht protzen, noch unsere Dienste und Werke in irgendeiner Art hervorheben und es uns auch ein Stück weit egal ist, wenn wir als Personen ungenannt oder menschlich betrachtet völlig unbekannt bleiben. Für uns ist es wichtig, dass Gott uns kennt und unsere Namen im Himmel und im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Das ist für uns wichtig. Und ob Menschen uns großartig Ehre und Ansehen entgegenbringen, das ist mir völlig egal. Und sie begreifen eben auch nicht, dass der lebendige Gott oftmals gerade Dinge, die mit dem Verstand nicht zu erfassen sind, gebraucht, um den Menschen immer wieder ihre Begrenztheit vor Augen zu führen und sie durch diese zum Teil schrecklichen Geschehnisse dazu zu bewegen, Hilfe und Lösung der Probleme von ihm zu erbitten. Das begreifen. Ich höre ja auch immer wieder, wie kann Gott das zulassen, dass Kriege passieren? Wie kann Gott das zulassen, dass Kinder sterben? Wie kann Gott das zulassen, dass Frauen vergewaltigt werden? Und das sind ja immer eigentlich Fragen, die sich eigentlich wiederholen. Da könnte man auch so einen Katalog aufstellen. Aber die Frage ist nie, oder der Gedanke, dass Gott so etwas gerade auch einmal zulässt, damit die Menschen ihre Ohnmacht erkennen und Hilfe bei ihm suchen würden, der diese Dinge tatsächlich in der Hand hat, sie zu verändern oder sie auch zu unterbinden. Aber ich versuche immer nüchtern und die Dinge nicht zu überspitzen, zu übertreiben oder sie mir so hinzubiegen, wie ich brauche. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich war früher selber so und ich sehe das auch bei der Menschheit heute. Wenn es uns gut geht, dann brauchen wir Gott nicht. Und wenn etwas in unser Leben passiert, wenn unsere kleine menschliche Welt zusammenbricht, dann sagen wir, wie kann er das zulassen? Also Gott ist immer der Dumme. Entweder wir brauchen ihn nicht oder wir schieben ihm das in die Schuhe. Und die Menschheit will einfach nicht erkennen, dass sie damit nicht weiterkommen. Sondern im Psalm 50, Vers 15 sagt Gott, rufe mich an in der Not, ich will dich erhören. Aber dann kommt auch, und du sollst mich preisen. Wie viele Menschen habe ich schon gesehen, die bittend und flehend, völlig zerbrochen, Gott um ein Wunder gebeten haben. Und das waren nicht mal welche, die schon Gnade in Christus angenommen hatten. Und dann kam das so. Und was haben sie gemacht? Habe ich ja wieder Glück gehabt, bin ich ja wieder mit dem blauen Auge davongekommen. Dann haben sie hinterher vergessen, auch auf ihre Knie zu gehen und diesem lebendigen Gott dafür zu danken. Ist aber auch nichts Neues. Haben wir damals schon bei den den 10 Aussätzigen. Die kamen und haben gesagt, der Herr Jesus, haben ihn gebeten, sie möchten von dem Aussatz befreit werden. Und der Jesus hat gesagt, geht, zeigt euch den Priestern, badet euch und so weiter. Schon auf dem Weg dahin sind sie alle gesund geworden. Ein einziger ist umgekehrt und ist zu den Knien Jesu gefallen und hat ihm gedankt. Die anderen haben auch gesagt, oh, schön und gleich wieder voll ins Leben eingestiegen. Das ist doch kein Gott der Schublade. Was wäre das für ein Gott, der sich einfach von uns Menschen missbrauchen lässt und dann packen wir ihn wieder in die Schublade und sagen so, jetzt bleib da, bis wir dich wieder brauchen. Was ist das? Dass die toten Götzen, die Standbilder und keine Ikonen und was auch immer, da kann man das machen, da kann man hingehen, wenn man sie braucht, aber doch nicht bei dem lebendigen Gott, der handelt, der bewiesen hat, dass er existiert. Und trotz alledem gibt es da noch eine weitere unumstößliche Tatsache, dass nämlich jeder Mensch völlig unabhängig von Abstammung, Prägung, Bildung oder sozialem Stand auf der Suche ist. Jeder von euch ist auf der Suche. Jetzt könnt ihr sagen, was er da wieder erzählt, ich suche überhaupt niemand. Du bist auf der Suche. Du bist auf der Suche. Und wenn ich den Kontext der Bibel in diesem Punkt richtig verstehe, dann ist es die in den menschlichen Genen von Gott verankerte Sehnsucht nach ihrem Schöpfer. Das ist in deinen Genen. Und der lebendige Gott weiß sehr genau um diese Tatsache. Aber weil es dem natürlichen Menschen durch seine Sünden nicht möglich ist, aus eigener Kraft und Möglichkeit zu seinem Schöpfer zurückzukehren, hat Gott es durch Christus Jesus ermöglicht. Wir haben vorhin, hat Markus den Text schon erwähnt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist auch nicht Vergangenheit, dass er sie jetzt nicht mehr liebt, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, und das ist ganz wichtig, nicht an irgendwas glaubt, sondern an ihn, an Christus, an sein Opfer, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist ja auch immer wieder die Frage, kommt nach dem Tod noch was oder kommt nichts? Wir hören uns ja manchmal gerne an sogenannte, wie sagt man, Nahtoderfahrungen. Dass Menschen gesagt haben, sie lagen auf der Intensivstation oder in diesen Notfallräumen und plötzlich sind sie aus ihrem Körper raus, haben sich irgendwo an der Decke oder an einer Ecke befunden und konnten die Reanimation zum Beispiel miterleben. Andere berichten davon, dass sie in ein weißes Licht gegangen sind oder dass sie unwahrscheinlich schöne Musik gehört haben und dass sie also wunderbare Dinge gehört haben. Ich möchte jetzt nur auf den Punkt eingehen, dass das bis zu einem gewissen Punkt auch mit dem der Bibel übereinstimmt, nämlich, dass bei dem wirklichen Tod des Menschen, und das ist aber nicht, wenn keine Gehirnströme mehr zu messen sind und so weiter, sondern wenn das Herz aufschlägt, aufhört zu schlagen, dann ist ein Mensch tot. Die Bibel klärt also auch eindeutig bezüglich Organspende, wann ein Mensch tot ist. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann ist der Mensch tot. Und wenn das eingetreten ist, dann löst sich die Seele vom Leib. Dann passiert sozusagen tatsächlich das, was hier in diesen Nahtoderfahrungen wahrgenommen wird als solches. Die Seele löst sich vom Leib und geht in den Hades, das heißt in einen unsichtbaren Bereich, das sogenannte, die Bibel spricht von Totenreich. Da gibt es aber schon zwei Bereiche, die Christusgläubigen und die nicht an Christus geglaubt haben. Da ist schon der Unterschied. Aber was ich jetzt dazu sagen wollte, ist, was diese Menschen im Nahtod erfahren, ist nicht, wie oft behauptet wird, eine vom biblischen Gott gegebene besondere Gnade. Denn die Schrift sagt uns eindeutig, wenn Gott das Licht ausknipst, er gibt es dem Menschen und er beendet auch. So ist es von Gott vorgesehen. Und die Zeit dazwischen, da hat er dem Menschen viel Freiraum gegeben, diese Lebenszeit, bei dem einen ist sie länger, bei dem anderen kürzer, zu gestalten. Aber immer im Blick auf ihn und dass der Mensch Umkehr braucht von seinem natürlichen Weg. Aber es ist ein Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das heißt, einmal hört das Herz auf zu schlagen. Und was kommt dann? Danach aber das Gericht. Das heißt, dann muss der Mensch sich vor Gott verantworten. Wir hören also nichts von irgendwelchen Möglichkeiten, nochmal zurückzukommen oder irgendetwas aus der unsichtbaren Welt mitzunehmen, um es dann der sichtbaren Welt mitzuteilen. Das hören wir nicht. Aber was wir wissen ist, ich bin ja nun auch schon so ein paar Jahre dabei, das soll nichts bedeuten, aber auch eben, deswegen durfte ich Erfahrungen sammeln. Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten oder außergewöhnliche, möchte ich mal sagen, Phänomene erlebt haben, die wir nicht mit den Sinnen erklären können, sind oftmals Menschen gewesen, die sich eingelassen hatten mit Okkultismus, mit Spiritismus, mit der Esoterik und so weiter. Und da ist eine große Verbindung miteinander. Und jetzt ist es so, es gibt ja, wenn es Gott gibt, es gibt auch den Gegenspieler, Luzifer, Lichtengel. Das müssen wir wissen. Und die Frage ist ja auch da, ja, warum hat Gott dem überhaupt zugelassen, wie auch immer. Langsam, sachte, wäre meine Sache für eine andere Predigt. Aber nur vom Grundsatz her, es gibt den Gegenspieler Gottes. Dem sind auch Grenzen gesetzt und am Ende muss er eben auch den Gang in die Hölle antreten. Aber Gott hat es so gelassen. Auch die Freiheit des Menschen, die geht schon ziemlich weit. Ist nicht unbegrenzt, aber sein freier Willen geht schon relativ weit. Und dieser ist es, der für diese Phänomene zum allergrößten Teil verantwortlich ist, der den Menschen Dingen vorgaukelt und sagt, nach dem Tod ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird gut. Danach ist Ruhe und so weiter. Das ist es nicht. Er ist der Lügner von Anfang an, der Menschenmörder. Er hat damals schon gesagt, wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet nicht sterben. Dazu ist selbst er nicht groß genug, Gott ein Lügner. zu nennen. Aber er hat Gottes Wort in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet keineswegs sterben. Natürlich ist der Mensch nicht sofort tot umgefallen, aber seinem Leben wurde dann eine Grenze gesetzt. Das war eigentlich von Gott so nicht gewollt. Versteht ihr auch jetzt wieder diese Brücke, diesen Zusammenhang? Und genau da will Gott wieder hin. Wer an Christus glaubt, der wird zwar hier dieses, das wird einmal sterben, aber die Seele geht im Himmel. Und ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, in der Auferstehung wird auch die Seele wieder einen Leib haben und dann wird nicht mehr gestorben. Dann wird auch nicht mehr krank geworden und dann wird die Situation so sein, wie wir Menschen sie uns immer hier auf der Erde wünschen, hier aber leider aufgrund unserer Tätigkeit und Bosheit nicht möglich ist. Da wird es dann so sein. Das ist ja die Verheißung, die feste Zusage, die Garantie, die Gott uns in der Schrift gegeben hat, dass es so sein wird. Und Christus ist das Beispiel dafür. Da können wir nun... In unserer Zeit ist es doch so, dass wir sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Kennt ihr, ne? Warum ist das bei Jesus nicht so? Sie haben seinen Leib nicht gefunden. Aber ganz im Gegenteil. Die Jünger und die Frauen, hätte man sagen können, okay, die waren hysterisch, die haben sich das eingebildet. Aber hinterher 500 Leute auf einmal haben ihn gesehen. Ja? So, und die Auferstehung ist eine Tatsache dafür. Christus ist auferstanden. Er lebt. Und was damals schon gesagt wurde, die ganze Kohorte von römischen Soldaten, ja, sagt einfach, seine Jünger sind gekommen, haben den Stein weggewälzt und haben ihn da rausgeklaut. Ganz im Gegenteil, diesen Stein, den hätten auch nicht zwei Kamele so einfach bewegt. Und den sollten jetzt 12 Jünger, sollten den jetzt da weggerollt haben. Und vor allem sollten sie sagen, und dann sagt euren Vorgesetzten, ihr seid eingeschlafen und sie haben ihn dann geklaut. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Wenn sie geschlafen haben, hätten sie es nicht sehen können. Und römische Soldaten wissen, wenn sie geschlafen hätten, dann wären sie liquidiert worden. Also das passt alles hinten und vorne nicht. Aber Jesus Christus war nicht da und er ist auch nie wieder gefunden worden. Konnte er ja nicht, er ist auferstanden. Und so wie er gesagt hat, er ist in den Himmel zurückgegangen, hat uns aber nicht verwaist zurückgelassen. Sondern da kommt ja die Sache mit dem Heiligen Geist. Nun, ihr Lieben, ich wollte uns einfach nur noch mal auch so ein bisschen Mut machen, wenn wir so manchmal müde geworden sind, wenn wir eben bei Freunden, Familie, was auch immer, wenn sie dann sagen, Mann, nun belästige uns doch nicht wieder mit deinem biblischen Zeug da und wie auch immer. Es ist so wichtig, weil wir doch wissen, wir lieben sie und wir möchten eben nicht, dass sie verloren gehen, sondern dass sie das auch erfahren, was wir erfahren haben. Das ist doch das, was wir wollen. Und dann wollen wir auch weiterhin auf uns nehmen, wenn sie uns einen Vogel zeigen oder uns beschimpfen oder eben nicht aus dieser Gegend sind, Herr Thomas. Das wollen wir doch dann gerne weiter tun. Und zwar so lange, wie wir atmen können. So lange wollen wir das tun. Weil wir sie lieben, weil Gott seine Liebe in unser Herz gelegt hat. Und diese Liebe wollen wir den anderen, solange wir das können, wollen wir den anderen immer wieder sagen, auch solange sie atmen können, ist die Möglichkeit der Umkehr da. Und ich schließe dann mit Römer 5, 8 bis 10, auch das wurde vorhin schon genannt. Gott hat seine Liebe bewiesen. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr? Nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn Gottes errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden, durch sein Leben. Das ist doch diese große Gnade, die wir schon erfahren und erkannt haben. Und das ist das, warum wir den Missionsdienst tun, warum wir uns als Idioten beschimpfen lassen, weil wir möchten, dass andere das einfach auch erkennen. Dass sie einfach erkennen, was Gott in seinem Wort sagt. Nur die Gerechtigkeit Christi vom Kreuz ist die Eintrittskarte in den Himmel und nichts anderes. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, von Herzen sei dir Lob und Preis und Dank für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass das, was deinem Willen entsprechend und deinem Wohlwollen, du in den Hörern hier, aber auch im Livestream oder die es später einmal im Internet sehen werden, dass du es dazu gebrauchst, Herr, um ihnen deine Liebe kundzutun und sie zu überzeugen, Herr Jesus, dass du ihnen nichts wegnehmen willst, sondern sie reich beschenken willst. Und dass die Entscheidung, sich für oder gegen dich zu entscheiden, die wichtigste Entscheidung des Lebens ist, weil es nämlich um Leben und Tod geht, um Himmel oder Hölle. Danke, Herr, dass du aber immer noch sprichst. Dafür danken wir dir von Herzen und wir beten dich dafür an, Vater im Himmel, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.